Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Jan Pingel, Sie haben länger Zeit auf den Philippinen gelebt. Taifunartige Wirbelstürme sind auf den Philippinen sehr häufig. Sie selber haben das auch erlebt.
Ja, in sehr kleinerem Rahmen, als das jetzt der Fall ist. Ich habe an mehreren Orten in den Philippinen gelebt. Zum einen im Süden, in Mindanao, aber auch in der Visayas-Region, die jetzt sehr betroffen ist. Und in Manila, in all den Zeiten, in denen ich in den Philippinen war, kam es zu Taifunen, die alle kleiner waren als jetzt. Die meisten Auswirkungen, die ich erlebt habe, waren vor allem Stromausfälle, Wasserausfälle, leichte Überflutungen, die dann eben teilweise auch Tote gefordert haben, aber nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt passiert. Und letztes Jahr, 2012, bin ich einen Tag, bevor ein großer Taifun die Philippinen getroffen hat, zufällig ausgeflogen aus dem Land Richtung Deutschland und kam dann in Deutschland an und habe ja dann leider feststellen müssen, dass es da zu fast 2000 Toten kam im Zuge des Taifuns Pablo letzten Jahr. Also ja, ich habe das immer schon so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders, wenn man sich mit den Philippinen beschäftigt und dort lebt. Dann, ja.
Lebt man dann in einer ständigen Angst, weil man denkt, es könnte doch zu einem größeren Taifun kommen?
Größere Angst würde ich nicht sagen. Ich glaube, dann nimmt man relativ schnell auch die Mentalität der Filipinos, der Filipinas an, die einfach diese Bedrohung durch Naturkatastrophen, durch Taifune, durch Erdbeben einfach als etwas sehen, was dazugehört zu einem Leben in diesem Land. Das ist, würde ich auf keinen Fall als dauerhafte Angst bezeichnen, sondern einfach Respekt auch vor der Natur und ja, eben der Befürchtung, dass es einen selbst treffen kann, aber dass man es eben auch kaum verhindern kann, sondern dass es etwas ist, ja, mit dem die Filipinos und alle, die in dem Land leben, ja, umgehen müssen und leben müssen.
Herr Pingel, jetzt sind Sie in Köln. Was hören Sie jetzt von den Philippinen und wie kommen Sie überhaupt zu Informationen?
Ja, ich höre natürlich unglaublich viele Leute sprechen auch uns an hier in Köln als eine Kontaktstelle, als Informationszentrum auch aus den Philippinen. Also es kommen Anfragen aus Deutschland als auch aus den Philippinen selber.
Also Familienangehörige, die wissen wollen, wie es genau ist, oder was sind das für Anfragen, die zu Ihnen kommen?
Das sind Familienangehörige, das sind einfach Freunde und Mitglieder des Philippinenbüros, die ja selbst auch alle eigentlich Beziehungen oder Beziehungen zu den Philippinen haben, manchmal dort auch eben Angehörige haben oder Freunde, die wissen wollen, ob wir was gehört haben. Das sind aber auch Anfragen eben durch Medienanstalten oder einfach Philippineninteressierte, die wissen wollen, was vor Ort Sache ist, wie die Lage ist und ob es die Möglichkeit gibt, auch Stimmen von vor Ort zu hören.
Und was können Sie denn jetzt heute, Tag 4 nach der Katastrophe oder in der Katastrophe, sagen?
Ja, also die Informationen, die wir haben, decken sich eigentlich mit den Informationen, die auch so im Umlauf sind. Also die erschütternden Zahlen, was sowohl Tote als auch Obdachlose, Betroffene von diesen Taifunen angeht. Wir haben die Information, dass die Kommunikationswege offener sind, dass sich eben die Möglichkeit auch ergibt, jetzt Leute zu kontaktieren. Die Handynetze in Tacloban und Umgebung waren wohl gestern Nachmittag schon wieder frei. Die Straßen sollen einigermaßen frei sein, sodass auch Hilfskonvois durchkommen können. Das gilt aber wirklich nur für die bis jetzt im Schwerpunkt, im Fokus stehenden Gebiete rund um Tacloban oder Tacloban selber. Die Regionen, die ein bisschen abgelegener sind, also, und von den Inseln möchte ich gar nicht sprechen, da fehlen uns komplett die Informationen. Und ich glaube, das geht vielen so. Und ja, das erschwert es natürlich auch gerade von hier aus eine sehr ja umfassende Einschätzung der Lage abgeben zu können.
Jan Pingel, Sie haben die Opferzahlen angesprochen. Gestern noch sprach man von etwa 10.000 Opfern. Unterdessen will die philippinische Regierung die Zahlen nicht mehr kommentieren. Muss man von einer weit höheren Zahl ausgehen?
Sehr schwierig einzuschätzen. Ich denke, also ich befürchte, dass man das muss, dass man von höheren Zahlen ausgehen muss. Die Zahl, die ich jetzt heute gehört habe, sind rund 1.500 bestätigte, also identifizierte Tote. Aber was ich eben auch gesagt habe, dass viele Gebiete noch gar nicht erreichbar sind und die Gebiete, die erreichbar sind, bis jetzt also noch gar nicht in Gänze ausgewertet werden konnten. Die Umstände führen dazu, dass man eigentlich leider von mehr Toten ausgehen muss, die auch dann auch in anderen Regionen vielleicht auftreten. Denn bis jetzt wurden ja nicht lange alle betroffenen Regionen und Gebiete eingesehen.
Die Bilder, die uns hier erreichen, spielen häufig am zerstörten Flughafen oder in der Umgebung von Tacloban. Man sieht da Menschen, die darauf warten, die Gegend zu verlassen. Wohin können denn diese Menschen?
Ja, es gibt ja Pläne der Regierung, also es gibt auch im Moment, wird es auch umgesetzt, dass Schiffe Überlebende nach Manila, Davao und Cebu bringen. Das ist sicherlich aber auch nur eine Verschiebung des Problems, denn die Leute haben vielleicht kurzfristig dadurch Hilfe und haben vielleicht kurzfristig auch Hilfsgüter zur Verfügung. Aber was eben genau in diesen Orten passiert, ich befürchte, dass das nicht wirklich geplant und wirklich gut durchdacht ist. Und ein Großteil der Leute wird auch einfach dort bleiben. Das ist auch eine Erfahrung im Umgang mit anderen Katastrophen in den Philippinen. Die Leute werden dort bleiben. Sie werden ihre Häuser wieder aufbauen, solange das dann auch eben dauert. Und nur ein kleiner Teil wird eben, wenn es die Möglichkeit gibt, in andere Städte abwandern, sich vielleicht Verwandten anschließen, die in anderen, vielleicht sichereren Orten leben. Der große Teil der Filipinos vor Ort wird das sicherlich nicht tun, das ist meine Einschätzung.
Hat das mit der ökonomischen Situation der Philippinen zu tun oder mit ihrer Einstellung zum Bleiben da, wo es jetzt Schlimmstes geschehen ist?
Mit beiden, denke ich, mit beiden. Zum einen erlaubt es die ökonomische Situation nicht, dass viele Familien einfach in andere Regionen abwandern. Viele von denen, die dort leben, haben ihr Land dort. Das ist ein sehr agrarisch geprägtes Gebiet, eines der ärmsten Gebiete überhaupt der Philippinen. Die Leute haben dort ihr Land, die haben dort die Möglichkeit auch für sich selbst zum Teil zu sorgen. Diese Möglichkeit haben sie in anderen Regionen überhaupt nicht. Und allein deswegen werden viele Leute eben auch in der Region bleiben. Und aber auch diese Mentalität, die ich am Anfang schon angesprochen habe, dass dieser Umgang mit Katastrophen ein Stück weit zum Alltag gehört, zur philippinischen Herangehensweise auch gehört. Und das wird dazu führen, dass die Leute sich zusammenreißen. Die Leute werden zusammenstehen, denke ich, mit Hilfe von außen. Und dann werden sie das Gebiet auch wieder aufbauen. Auch in dem Wissen, und das muss man dazu sagen, dass die nächste Gefahr möglicherweise schon wieder auf dem Weg ist. Und das genau prägt auch die Situation vor Ort.
Ist das eine Art Fatalismus?
Ja, das könnte man zum Teil so sehen. Ich glaube, den Leuten fehlt es einfach auch an Alternativen. Sie sehen nicht die Alternativen, die für sie bereitstehen. Wenn man ganz realistisch ist und sich das Gebiet anguckt, was ja nun jedes Jahr von großen, schweren Stürmen heimgesucht wird, dann müsste man eigentlich so weit gehen und zu sagen, okay, diese Leute müssen in befestigte, sturmresistente Häuser umgesiedelt werden. Aber in den Philippinen gibt es einfach gar kein Geld, gar keine Möglichkeiten, das in der Form umzusetzen. Und ja, darauf blickend kann man sagen, dass die Situation sich wahrscheinlich nicht groß verändert wird vor Ort. Die Leute werden eben ihr Leben weiterleben, sie werden ihre Häuser aufbauen, sie werden versuchen, eben ihr Leben so wieder in den Griff zu bekommen, wie es vorher war. In dem Wissen aber eben auch, dass ja, es genau so kommen kann oder sogar noch schlimmer.
Hier hört man auch, dass die gegenseitige Hilfe groß ist und gleichzeitig hört man auch von Plünderungen jetzt in dieser Extremsituation. Wie passt das zusammen, diese Solidarität und die Plünderungen?
Zum einen würde ich sagen, dass es eine wirklich große Solidarität gibt in den Philippinen. Die kriege ich von hier natürlich nur von außen und mit einer gewissen Entfernung mit. Das weiß ich aber auch durch meine Erfahrung vor Ort, dass die Leute dann auch in diesen Krisenzeiten sehr eng zusammenstehen, auch diesen Filipino Pride, von dem immer gesprochen wird, auch nochmal beschwören und sich da Filipino wirklich unter die Arme gegriffen wird. Ja, dieser Stolz der Filipinos, eben auch mit solchen großen Katastrophen umgehen zu können. Da rühmen sich die Filipinos, das haben sie gezeigt, dass sie das können, dass sie solche Stehaufmännchen sind. Und ich glaube, das werden sie auch wieder in der Zukunft beweisen. Die Plünderung, die sie angesprochen haben, würde ich da gar nicht mit in Verhältnis setzen wollen, denn das sind für mich Zeichen der puren Verzweiflung. Das sind einfach Menschen vor Ort, die keine andere Möglichkeit sehen, als jetzt sich diese Lebensmittel, diese Läden dort hineinzugehen und zu nehmen, was sie können, einfach nur um ihre Familie über die nächsten ein, zwei Tage zu bringen. Das würde ich nicht im Gegensatz sehen zu einer Solidarität im Land.
Man muss dazu wissen, dass die Philippinen ein sehr armes Land sind. Es ist ein Viertel der Bevölkerung, die mit weniger als $1 pro Tag auskommen müssen. Lan Pingli, ich möchte gerne einen politischen Blick auf das Land werfen. Es gibt da Präsident Benigno Aquino, der ist 600 Kilometer weit weg in Manila, weg von der Katastrophe. Von dort aus hat er den Notstand ausgerufen. Wie verhält er sich? Was macht er Ihnen für einen Eindruck?
Er macht einen sehr bemühten Eindruck. Das hat auch die Tatsache gezeigt, dass er sofort hingeflogen ist. Ich glaube, seine Rolle muss man so ein bisschen vor dem Hintergrund der Ohnmacht beurteilen. Das ist zumindest mein Eindruck, dass er versucht hat, Vorkehrungen zu treffen, dass die vielleicht nicht in Gänze auch gerade auf der lokalen Ebene umgesetzt wurden. Das glaube ich auch. Das hatte er vielleicht sogar schon ein bisschen erwartet. Das ist ein generelles Problem in den Philippinen, dass auch Sachen, die aus Manila kommen, eben bis auf die unterste Ebene auch durchgegeben werden und dort auch wirklich umgesetzt werden. Trotzdem hätte er, glaube ich, nicht erwartet, dass es so schlimm kommt. Und diese Ohnmacht, dass er auch nicht das verhindern konnte, was jetzt passiert ist, ich glaube, das sehe ich so ein bisschen in seinen Auftritten bisher. Er hat ja auch eine Pressekonferenz dort verlassen, in dem ihm die Opferzahlen mitgeteilt wurden oder die Zerstörung mitgeteilt wurden. Und ich glaube, er selbst ist eben der am meisten daran zweifelt, was da passiert ist, auch an seiner eigenen Rolle und an seiner eigenen Ohnmacht. Und ich glaube, das muss hinterfragt werden. Sowohl in Regierungskreisen als auch von außen wird hinterfragt werden müssen, was da passiert ist. Und ob wirklich genug getan wurde, um die Leute zu schützen und zu warnen vorher.
Hier hat man ja Aquino so wahrgenommen, unmittelbar nach der Katastrophe, dass er sagte, es seien trotz Vorwarnungen nicht genügend Vorbereitungen zum Schutz der Bevölkerung getroffen worden. Fällt das nicht auch ein Stück weit auf ihn selber zurück?
Das wird sicherlich auf ihn zurückfallen, klar. Er steht für dieses Krisenmanagement, er steht für die Regierung. Ich sehe darin aber eher, glaube ich, das Problem, was sich eben in vielen philippinischen Bereichen durchzieht, dass Entscheidungen, die in Manila getroffen werden, Vorsichtsmaßnahmen, die von dort auch irgendwie in Auftrag gegeben werden, dass die dann eben wirklich in den ruralen Gegenden der Philippinen ankommen, umgesetzt werden. Das ist ein Problem, was jetzt nicht nur bei diesem Krisenmanagement deutlich wird, sondern dass sich durch alle Bereiche der philippinischen Politik ziehen. Und ich glaube, gerade auf lokaler Ebene wurde da eben nicht genug getan. Und das wird sich Aquino ankreiden lassen müssen, sicherlich.
Und woran liegt das? Liegt das an der Tatsache, dass das Land aus 7000 Inseln und 880 bewohnten Inseln besteht? Oder hat das politische oder mentale Gründe, dass das, was man in Manila sagt oder gern hätte, nicht ankommt und dann mit auch zu solchen Katastrophen führen kann?
Ich glaube, da spielen ganz verschiedene Bereiche mit rein. Ich glaube, gerade in dem Bereich Krisenprävention ist ein großes Problem, dass vieles eben in Manila gemacht wird. Man blickt in den Regionen vielleicht anders auf die Dinge. Es wurden zum Beispiel viele Warnungen eben auch auf Englisch herausgegeben, auch auf der lokalen Ebene. Oder es wurden Begriffe benutzt, technische Begriffe wie Stufe 4 als Warnung. Das ist vielleicht vielen ärmeren, einfacheren Leuten auf dem Land nicht so zugänglich. Was heißt denn das genau? Was heißt jetzt Stufe 4 für mich? Heißt das, mein Haus stürzt ein oder eben nicht? Ich glaube, diese technischen Begriffe wurden dazu viel verwendet und eben auch zu wenig vielleicht in den lokalen Dialekten die Leute gewarnt. Der geografische, logistische Frage ist es sicherlich auch. Viele Inseln sind sowieso schwer zu erreichen. Und im Krisenfall sowieso. Das ist einfach eine Herausforderung, denen die Philippinen immer begegnen müssen. Und ganz besonders natürlich in solchen Krisenzeiten. Also ich glaube, da spielen ganz besondere, ganz, ganz verschiedene Bereiche mit rein. Anderer Bereich ist Korruption, der sicherlich auch da eine Rolle spielt, dass auch vielleicht Informationen nicht ganz da ankommen, wo sie es immer sollen oder beziehungsweise sich da Interessen auch überlagern. Das kann man jetzt so nah an der Katastrophe aber noch nicht sagen, welche Auswirkungen das genau hatte.
Inwiefern muss sich da auch die internationale Gemeinschaft Gedanken machen? Denn die Philippinen sind ja auf Platz 3 der Gefahrenskala für die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen, so wie wir sie jetzt erleben. Also das ist auch Ausdruck eines mangelnden Risiko- und Katastrophenmanagements. Das weiß man ja auch international.
Das weiß man und deswegen muss auch jetzt eben die Hilfe sehr, sehr gut koordiniert sein. Ich denke, es hilft gar nicht, und das haben auch die Erfahrungen in der Vergangenheit gezeigt, nicht nur in den Philippinen, aber auch in anderen südostasiatischen und asiatischen Ländern, dass jetzt blinde Hilfe, die reinströmt ins Land, auch kontraproduktiv sein kann. Denn ich denke, es muss jetzt wirklich ein Level erreicht werden, in dem diese Hilfe massiv anrollt, aber eben auch massiv koordiniert wird. Da sehe ich noch nicht die Organisation oder die Möglichkeiten da, wer das machen kann. Denn das Problem gerade auf lokaler und regionaler Ebene in den Philippinen ist, dass viele Regierungsvertreter, Regierungsmaschinerien, ob das jetzt Polizei ist oder eben die lokale Verwaltung, einfach funktionsunfähig ist, weil eben auch einfach Gebäude zerstört wurden oder Leute einfach immer noch sich um ihre eigenen Familien kümmern, was ja auch ihr gutes Recht ist. Aber das erschwert eben diese Koordinierung, glaube ich, der Hilfsleistung. Trotzdem muss das ein Hauptaugenmerk sein der internationalen Gemeinschaft. Vor allem, wenn jetzt so viel Geld nochmal reinrollt, wie jetzt zum Beispiel heute von der UN auch versprochen wurde. Das ist eine riesige Herausforderung und das wird auch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, ob das dann wirklich klappt. Ich hoffe es.
Sie sprechen von blinder Hilfe. Meinen Sie da die einzelnen Staaten? Es sind ja unterdessen, glaube ich, 22 Staaten, die Hilfe angeboten haben, oder vor allem die einzelnen Hilfswerke, die dann ins Land gehen und selber Unterstützung anbieten?
Beides. Ich glaube, dass einfach, dass es die Gefahr besteht, dass es zu einer gewissen Konkurrenz kommen kann vor Ort. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen in anderen Krisensituationen, dass auch Hilfswerke, auch Staaten, die helfen wollen mit ihren Institutionen, dass die auch in gewisser Konkurrenz stehen, den Leuten helfen zu müssen, damit sie auch eben ihre Spendenaufrufe rechtfertigen können. Diese Konkurrenz können wir, glaube ich, jetzt und können wir nie gebrauchen. Und deswegen bedarf das eben einer wirklich guten Koordination. Dass Leute sich auch vielleicht geografisch verteilen, nicht alle sich jetzt auf Tacloban stürzen, das ist auch eine Gefahr, die ich sehe, denn das ist das Aushängeschild, das nach außen wirksame Bild dieser Katastrophe. Andere Städte, die vielleicht ein bisschen kleiner sind oder vielleicht nicht so wirtschaftlich, politisch interessant, die sind aber genauso oder schwerer betroffen. Und ich denke, dass es jetzt wirklich auf gute Koordination ankommt, in den Philippinen, aber auch in der internationalen Gemeinschaft, dass die Hilfe wirklich auch da ankommt, wo sie gebraucht wird und nicht verpufft in Konkurrenzsituationen unter den einzelnen Geldgebern.
Wenn wir das Beispiel der Schweiz anschauen, die Schweiz schickt Hilfe zur Wasseraufbereitung und zur medizinischen Grundversorgung für zuerst einmal 10.000 Menschen für etwa 3 Monate. Ist das in dieser Form Ihrer Einschätzung nach sinnvoll?
Dazu möchte ich mich vielleicht gar nicht so sehr äußern, weil ich da einfach nicht der technische, der Nothilfe-Experte bin. Da gibt es sicherlich Leute, die das sehr, sehr gut einschätzen können. Ich denke, dass einfach jede Hilfe im Moment sinnvoll ist und gebraucht wird, wenn sie eben dann gut koordiniert ist und wirklich ankommt. Aber zu technischen Fragen, welche Nothilfe jetzt als erstes sinnvoll ist und wo, kann und will ich gar nicht sagen, denn da kann ich gar nicht das Richtige sagen, weil ich da einfach nicht der Experte für bin.
Die größte Rolle bei der Hilfe auf den Philippinen spielen jetzt die USA oder spielen eigentlich immer die USA, wenn es um die Philippinen geht. Die haben ja ein ganz spezielles Verhältnis. Die USA waren ehemalige Kolonialmacht, wollen jetzt aber unterdessen auch nicht mehr zu viele Philippinen bei sich. Wenn wir das große Verhältnis Philippinen-USA heute anschauen, in diesem Kontext der Hilfe, wie würden Sie das beurteilen?
Ein sehr komplexes Verhältnis, ein sehr ein Verhältnis, was sehr auf Verbindungen aufbaut. Wie Sie richtig gesagt haben, ehemalige Kolonialmacht, hatte die USA wirtschaftliche Sonderrechte in den Philippinen, hatten Stützpunkte in den Philippinen, die nun abgeschafft wurden. Das ist auch, hat auch Verfassungsrang in den Philippinen, dass eben diese Souveränität wiedererlangt wird. Der Trend geht ein bisschen in eine andere Richtung, dass sich jetzt gerade aufgrund der geopolitischen Spannung im Südchinesischen Meer die USA massiv einschalten wieder. Es gibt Überlegungen, auch neue Stützpunkte in den Philippinen wieder aufzubauen, beziehungsweise alte zu reanimieren. Das ist eine Diskussion, die im Moment gerade sehr, sehr heiß geführt wird, sehr intensiv geführt wird. Ansonsten ist die Verbindung zwischen den Philippinen und den USA nicht zu unterschätzen. Also die ganze Politik und Kultur der Philippinen ist zum größten Teil geprägt durch US-Strömung, durch die US-Regierung und US-Politik. Das äußert sich natürlich jetzt auch in der Hilfe, dass die USA wieder auch nach vorne preschen, auch natürlich Hilfsgelder bereitstellen, mehr als andere das tun, weil sie eben auch die Wichtigkeit sehen im Land der Philippinen als strategischer Partner in Südostasien und in den Asien allgemein.
Also das heißt, dass diese große Hilfe, die die USA jetzt leisten, durchaus auch eigennützigen Charakter hat?
Ja, ich möchte nicht zu weit gehen, aber das hat es oft. Also das würde ich auch die deutsche oder die Schweizer Hilfe gar nicht ausschließen wollen. Ich glaube, die USA sehen auch die eigene Verantwortung, den Leuten zu helfen, und das ist auch nicht zu gering, das ist auch nicht anders einzuschätzen. Aber die Rolle von Hilfe und die strategische Ausrichtung spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Die spielt bei den USA traditionell eine Rolle, wenn es um die Philippinen geht und die Unterstützung oder Nicht-Unterstützung der Philippinen.
Und so das persönliche Verhältnis der Philippinen den Amerikanern gegenüber, wie spricht man über die Amerikaner auf den Philippinen?
Sehr positiv. Also das Bild der Amerikaner ist sehr, sehr positiv. Alles, was in den USA passiert, kann man sagen, wird angestrebt. Viele Leute träumen von der USA, um dort auch zu leben. Und der Way of Life, der in den USA gepflegt wird, ist auch irgendwie so ein angestrebtes Ziel vieler Filipinos. Das äußert sich einfach in Musikgeschmack, in ja, dass Basketball so eine große Rolle spielt in den Philippinen, in denen die Menschen doch im Durchschnitt eher kleiner sind. Das zeigt so auch die Bedeutung der USA, wenn es um die Philippinen geht.
Aber man kann schon sagen, der Preis für diese Nähe ist dann halt auch die Abhängigkeit und die finanzielle Abhängigkeit.
Richtig, auf jeden Fall. Also die Philippinen brauchen die USA ganz klar als Absatzmarkt, die brauchen sie, aber auch vor allem militärisch, strategisch, und das wird in den nächsten Jahren wichtiger werden, wenn eben auch das südchinesische Meer wichtiger wird. Ja, und die USA haben eben die Möglichkeit, dort auch Einfluss zu nehmen, und das wird massiv genutzt, denke ich.
Wir sprechen jetzt über die Philippinen als ein Land mit vielen Abhängigkeiten, vor allem von den USA. Was kann denn das Land jetzt in dieser Katastrophe selber tun?
Die Philippinen werden wieder selber genug tun. Sie werden sich zusammensetzen. Sie werden wieder, wie ich das am Anfang schon beschrieben habe, auch eine Kultur finden, die wie mit dieser Katastrophe umgegangen werden kann. Es werden innerhalb der Philippinen wird sehr viel Solidarität entstehen, denke ich, oder ist schon entstanden. Und ja, es wird ein Weg gefunden werden, wie auch in Zukunft damit umgegangen wird. Der Wiederaufbau wird unterstützt. Ich habe jetzt auch gerade viele Freunde und Bekannte, die ich in den Philippinen habe, mit denen ich auch zum Beispiel über Facebook oder über E-Mail in Kontakt bin, die rufen jetzt eben dazu auf, ja, auch im Freundeskreisen Spenden zu sammeln. Viele überlegen jetzt auch zu Weihnachten dort runterzufahren und ihren Weihnachtsurlaub quasi dort zu verbringen und zu helfen. Und ich glaube, das steht auch exemplarisch dafür, ja, wie auch in den Philippinen damit umgegangen wird. Und ich glaube, da könnten wir uns oft auch eine Scheibe von abschneiden.
Jan Pingel, und Sie selber, überlegen Sie sich das auch? Fahren Sie auch hin?
Ja, überlegt habe ich das sicherlich. Ich fliege im Februar oder Ende Januar sowieso hin. Ich muss jetzt einfach die nächsten Tage abwarten, wie die Situation sich hier verhält, ob und wie Hilfe notwendig ist. Denn das nochmal zurückzukommen bei dem, was ich vorher gesagt habe. Ich denke, blinde Hilfe bringt auch nicht immer was. Und jetzt in Tagen, in denen wir uns über den Klimawandel und die Beschwerden und Klimawandel sehen, in ein Flugzeug zu steigen, um die halbe Welt zu fliegen, um dann vielleicht helfen zu können, finde ich, muss sehr gut durchdacht sein, um diesen Schritt dann wirklich durchzuführen.
Sie sprechen es an, der Taifun Haiyan ist Thema an der Klimakonferenz in Warschau, die jetzt gerade am Laufen ist. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass jetzt angesichts dieser Katastrophe sich diesmal an einer Klimakonferenz tatsächlich etwas bewegt?
Ja, auch eine sehr, sehr schwierige Frage, komplexes Thema. Ich hätte vor dieser Katastrophe keine sehr großen Hoffnungen an diese Klimakonferenz gesetzt. Leider aus den negativen Erfahrungen der letzten Gipfel. Es ist schwierig einzuschätzen. Ich hoffe wirklich, dass etwas passiert, dass es ein Signal ist, auch an die Delegierten. Ein Signal vor allem dafür, was passieren kann, wenn man eben nichts tut. Denn das, was getan werden muss, ich glaube, da sind sich viele einig, und ich hoffe, dass eben auch der globale Süden, in diesem Fall ist es sind es die Philippinen, aber auch andere Länder, die eben vom Klimawandel massiv betroffen sind, dass die ihre Stimme bekommen und dass deren Stimme dann auch gehört wird in dieser Runde und dass es dann zu einem Abschluss kommt. Ich kann das wirklich nur hoffen. Wie gesagt, aus den Erfahrungen der letzten Gipfel bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich hoffe aber, dass dieser Pessimismus nicht gerechtfertigt ist, sondern dass es wirklich zu einem auch vielleicht ambitionierten Abkommen kommen kann.
Jan Pingel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.